Ein älterer Herr merkte, dass er so langsam ein Hörgerät brauchte. Das passiert ja. Aber er war nicht wirklich bereit, viel Geld dafür auszugeben. Wie viel kostet solch ein Gerät? Fragte er den Verkäufer. Kommt ganz drauf an, was man will, erwiderte der Mann, so zwischen 2.000 und 2.000 Euro. Der Mann war ziemlich knapp bei Kasse, deshalb sagt er kurz entschlossen, zeigen Sie mir mal das Modell für 2 Euro. Der Verkäufer legt ihm eine umständliche Vorrichtung um den Hals und erklärt ihm, Sie stecken sich den großen roten Knopf ins Ohr und dann das lange Kabel in die Hosentasche. Und wie funktioniert das Gerät? Fragt der Mann. Ehrlich gesagt, es funktioniert überhaupt nicht. Aber wenn die Leute es sehen, sprechen sie automatisch lauter. Wer nicht viel investiert fürs Hören, der wird nichts hören. So einfach ist das. Wer nichts investiert, hört nichts oder nicht viel. An einer Stelle in der Predigt und im Predigttext geht es ums Hören. Es wurde ja schon angekündigt und wenn ihr gut hinhört, werdet ihr die Stelle entdecken. Wir hören auf Matthäus 17, Vers 1 bis 9. 3 Jünger sehen Jesus in Herrlichkeit. 6 Tage später nahm Jesus die 3 Jünger Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder von Jakobus, mit sich und führte sie auf einen hohen Berg. Niemand sonst war bei ihnen. Vor den Augen der Jünger ging mit Jesus eine Verwandlung vor sich. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß. Und dann sahen sie auf einmal Mose und Elia bei Jesus stehen und mit ihm reden. Da sagte Petrus zu Jesus, wie gut, dass wir hier sind, Herr. Wenn du willst, schlage ich hier 3 Zelte auf. 1 für dich, 1 für Mose und 1 für Elia. Während er noch redete, erschien eine leuchtende Wolke über ihnen und eine Stimme aus der Wolke sagte, dies ist mein Sohn. Ihm gilt meine Liebe. Ihn habe ich erwählt. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger diese Worte hörten, warfen sie sich voller Angst nieder, das Gesicht zur Erde. Aber Jesus trat zu ihnen und berührte sie und sagte, steht auf, habt keine Angst. Und als sie aufblickten, sahen sie nur noch Jesus allein. Während sie den Berg hinunterstiegen, befahl er ihnen, sprecht zu niemand über das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn vom Tod auferweckt worden ist. Habt ihr die Stelle entdeckt, wo es ums Hören ging? Hat sie jemand entdeckt? Ja, auf den sollt ihr hören. Das. Hier steht, auf den sollt ihr hören. Auf Jesus, den Sohn Gottes, sollt ihr hören. Wir werden darüber noch später weiter nachdenken. Die Geschichte, die wir gehört haben, ist bekannt. Zumindest für treue Bibelleser oder treue Gottesdienstbesucher. Für andere vielleicht nicht. Aber für jeden ist es gut, genau hinzuhören. Was passiert da und was hat das vielleicht mit mir zu tun? Jesus unternimmt einen Tagesausflug, eine Bergwanderung und er nimmt 3 von seinen Jüngern mit, seinen Schülern. Also die sind auf Klassenfahrt und er macht einen Extraausflug mit diesen 3. Mit Petrus, Jakobus und Johannes. Warum gerade diese 3, habe ich mich gefragt. Warum eigentlich? Sind Sie die Creme de la Creme, erste Sahne sozusagen, das zukünftige Führungspersonal, die Elite im Jüngerkreis? Warum hat er nicht alle 12 mitgenommen? Schauen wir uns diese drei Leute mal an. Petrus, er war ja oft der Wortführer sozusagen, immer vorneweg. Petrus wurde als Erster von Jesus berufen. Aber da kann man natürlich gleich wieder die Frage stellen, warum nicht sein Bruder Andreas? Der wurde zeitgleich mit ihm berufen. Warum nicht Andreas? War es vielleicht doch die forsche Art von Petrus, die ihn immer vorne sein lässt, die ihn antreibt? Und dann sind da die beiden Brüder, Jakobus und Johannes. Jesus hat sie bei der Berufung Donnersöhne genannt. Offensichtlich hat er etwas gemerkt von ihrem Charakter. Sie waren scheinbar Hitzköpfe, die schon mal über die Stränge schlagen. Einmal wollten sie Feuer vom Himmel fallen lassen, um die Leute zu vernichten, die Jesus nicht wohlgesonnen waren, die sich ihm in den Weg gestellt haben. Und Jesus muss sie dafür scharf zurechtweisen. Ist schon allerhand, was das für Leute sind. Und noch eins, unsere Geschichte beginnt mit den Worten: 6 Tage später nahm Jesus die 3 Jünger und ging mit ihnen auf den Berg. Was war denn eigentlich eine Woche vorher los? Ich habe mal nachgelesen und versucht, das wiederzugeben. Jesus war mit Petrus ziemlich heftig aneinander geraten. Wie sonst kaum. Es startet eigentlich ganz gut. Jesus fragt, für wen halten mich die Leute? Und dann überlegen die Jünger hin und her und am Ende sagt Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, du darfst dich freuen. Diese Erkenntnis ist nicht von dir, die hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Nicht einmal die Macht des Todes, die Tore des Todes können sie vernichten. Was für eine Auszeichnung, was für eine Zukunft ist da vor Petrus. Und dann redet Jesus von seiner Zukunft, nämlich dass er leiden wird und dass er sterben wird und dass er danach auferstehen wird. Und Petrus will ihm das ausreden. Gott bewahre dich davor, Herr. Das darf dir nicht zustoßen. Aber Jesus weist ihn zurecht und sagt, weg mit dir, Satan. Hinter mich. Du willst mich von meinem Weg abbringen. Nicht, dass Petrus vom Teufel besessen wäre, aber er meint besser zu wissen als Jesus, was gut ist für Jesus. Was für eine Selbstüberschätzung. Petrus meint besser zu wissen für Jesus, was für Jesus gut ist. Das ist Irrsinn, wenn man sich das überlegt. Und die anderen Jünger, die haben diesen Disput vielleicht gar nicht so richtig mitbekommen, aber auch sie können mit den Worten Jesu nicht umgehen, mit dem, was Jesus zu seinem Leiden und Sterben sagt. Sie schweigen dazu. Kein Wort ist von ihnen zu hören. Nichts. Sie verstehen nicht und deshalb gehen sie einfach drüber weg. Was ich nicht verstehe, interessiert mich nicht. So viel zum Thema Elite. Also da bleibt nicht viel. Menschliche Vorzüge sind es sicher nicht, die Jesus dazu bewegen, diese 3 zu wählen. Eher sind es die Pläne, die Jesus mit ihnen hat. Petrus soll einmal ein mutiger Verkündiger der guten Nachricht werden, zu Pfingsten und später danach. Und er soll der erste Anführer der weltweiten Kirche werden. Jakobus wird der erste Leiter der Gemeinde in Jerusalem, einer Gemeinde, die durch viele Höhen und Tiefen gegangen ist. Also von 120 über Nacht auf 3000 Mitglieder. Wie soll man das bewältigen? Und dann auf 5000. Und dann ist die Gemeinde später verarmt, sodass sie um Spenden sammeln musste überall in der Welt. Das muss man erstmal bewältigen. Und dann gab es Konflikte in der Gemeinde. Und Jakobus musste das hinkriegen. Und Johannes? Johannes wurde der engste Vertraute von Jesus. Der Jünger, den Jesus liebte. Also da war eine ganz nahe Beziehung da. Und er wurde der Empfänger der Offenbarung für die verfolgte Kirche. Also Jesus hatte große Pläne mit ihm. Wenn Gott uns zu besonderen Aufgaben beruft oder besondere Erfahrungen machen lässt, dann nicht wegen unserer menschlichen Vorzüge oder Leistungen, sondern wegen seiner Pläne mit uns. Also wenn wir etwas Besonderes erleben, dann weil er etwas vorhat mit uns. Plötzlich kommt es zu diesem besonderen Ereignis, dieser Erscheinung. Jesus verwandelt sich. Sein Gesicht leuchtet wie die Sonne. Seine Kleider werden strahlend weiß. Und plötzlich sind da auch noch Mose und Elia. Sie kommen zu Jesus und reden mit ihm. Was passiert da eigentlich? Die Jünger sehen Jesus, wie sie ihn noch nie gesehen haben. Nicht nur ein Mensch, wie wir Menschen, sondern ein Gott wie Gott. Ganz im Glanz Gottes, umgeben von einem wunderbaren Licht, ja einem Licht, das aus ihm heraus leuchtet. Und dann erscheinen Mose und Elia. Es sind die ganz großen Persönlichkeiten in der Geschichte Israels. Doch Jesus steht dabei im Mittelpunkt. Sie kommen zu Jesus, nicht Jesus kommt zu ihnen. Und sie reden mit ihm. Es ist nicht wie auf Augenhöhe, sondern so wie Diener mit ihrem Herrn reden. Hier wird die ganz unvergleichliche Größe Jesu sichtbar. Er ist Gott. Und Petrus ist ganz fasziniert von dem, was er gerade miterlebt. Er will diesen einzigartigen Augenblick festhalten. Wenn du willst, Herr, schlage ich hier drei Zelte auf. Eins für dich und eins für Mose und eins für Elia. Und die anderen Jünger, die auch dabei waren? Man spürt bei Petrus plötzlich irgend so etwas wie Demut und Bescheidenheit. Jesus, Mose und Elia sollen ein Dach über dem Kopf haben. Petrus reicht es, Zaungast zu sein. Stiller Beobachter, der die Zelte bewacht und das Feuer in der Nacht hütet. Seine Selbstüberschätzung scheint in diesem Moment wie weggeblasen. Tiefgreifende Begegnungen mit Gott machen uns bescheiden, demütig. Wir werden merken, dass wie sehr wir auf Gott angewiesen sind, damit unser Leben gelingen kann. Die Erscheinung, das Wunder geht weiter. Es erscheint eine leuchtende Wolke und eine Stimme aus dem Himmel, Gottes Stimme, die sich zu Jesus bekennt. Bibelleser erinnern sich vielleicht bei der Wolke an das Volk Israel und an Mose. Da war die Wolkensäule und die Feuersäule, die mit Israel ging. Und wenn Mose auf dem Berg war, dann kam eine Wolke und sein Angesicht glänzte, wenn er runterkam. Jesus ist der neue Mose, der Anführer des Volkes Gottes. Die Stimme aus dem Himmel bekennt sich klar zu Jesus. Und Gott sagt diesen drei Leuten, was sie begreifen sollen und was auch wir begreifen sollen. nämlich Jesus ist Gottes einzigartiger Sohn. Jesus gilt Gottes ganze Liebe. Jesus wurde von Gott auserwählt, er ist der Christus. Jesus ist der, auf den wir hören sollen. Im Grunde ist es eigentlich gar nichts Neues. Petrus wusste das alles schon. Er hat ja gesagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Aber das, was er mit dem Kopf wusste, das sollte in sein Herz fallen. Das sollte er mit dem Herzen erkennen. Die drei Jünger sollen anfangen, nicht nur zu wissen, sondern zu glauben, zu vertrauen. Und bei uns soll es so sein wie bei den drei Jüngern, dass wir durch Jesus anfangen zu glauben an Gott und dass wir auf Jesus vertrauen, dass das unser Herz erreicht, dass das nicht nur Kopfwissen ist, sondern dass das unser Leben verändert. Alles zielt darauf hin, dass wir auf Jesus hören. Nicht nur mit dem Kopf verstehen, sondern dass es in unser Herz fällt und unser Leben verändert, dass es zum Tun wird. Wir sollen begreifen, dass Jesus der Herr und Herrscher dieser Welt ist und der Herr und Herrscher unseres Lebens. Also die Begegnung mit Jesus soll etwas machen mit uns. Die Begegnung zeigt bei den Jüngern eine starke Wirkung. Als sie diese Worte hörten, werfen sie sich voller Angst nieder, das Gesicht zur Erde. Das wird in der Bibel öfter beschrieben. Wenn Menschen Gott begegnen, löst das Ehrfurcht aus und Erschrecken, mitunter auch Angst. Gott ist eben nicht der gute Kumpel. Ihm gebührt die Ehre und Anbetung und Achtung. Sie werfen sich vor Gott auf die Knie, das Gesicht zur Erde. Das heißt, das ist eine Geste der Demut, der Beugung, der Anbetung. Die drei Jünger haben sehr wohl begriffen, was hier passiert. Nämlich Gott ist gegenwärtig. Und deshalb beugen sie sich. Aber dann kommt Jesus zu ihnen und er berührt sie und sagt, steht auf, habt keine Angst. Hier merkt man etwas von der Vermittlerrolle, die Jesus übernimmt, dass er vermittelt zwischen Gott und den Menschen. Habt keine Angst mehr. Jesus ist nicht nur Gott, wie sie es gerade erlebt haben, sondern er ist zugleich auch Mensch, einer, der ihnen ganz nahe kommt, der sie berührt, der sie aufrichtet, ermutigt. Er ist nicht der Kumpel, nein, aber er ist der Freund und Bruder, durch den Gott für uns zum Vater wird. Deshalb, weil Jesus da ist, brauchen wir vor Gott keine Angst mehr haben. Keine Angst. Furcht ist nicht in der Liebe, schreibt Johannes später. Gott vergibt uns wegen Jesus und durch Jesus. Und wir müssen keine Angst mehr vor Gott haben. Jesus berührt sie und sagt, steht auf. Und als sie aufstehen, sehen sie nur noch Jesus allein. Die ganze Erscheinung ist weg. Nur noch Jesus ist da. Das ist der Normalfall. Besondere Gottesbegegnungen sind eher selten. Eher die Ausnahme. Das ist bis heute so. Vielleicht kennt ihr solche Augenblicke im Leben, wo ihr Gott so nahe wart, dass ihr denkt, das war 1:1, jetzt so ein ganz heiliger Moment. Aber das passiert nicht so oft. Das Normale ist, dass wir Jesus im Alltag haben. Den hatten die Jünger im Alltag immer wieder und den dürfen wir im Alltag haben. Auf ihn allein sollen wir sehen. Jesus, wir sehen auf dich und auf ihn sollen wir hören, ihm gehorchen, ihm vertrauen. Dann kommen wir in Einklang mit Gott. Den ganz normalen täglichen Umgang mit Jesus, das ist das Entscheidende. Wer die Tageslese in den vergangenen Wochen gelesen hat, da war ja auch die Noah-Geschichte dabei. Was hat Noah ausgezeichnet? Er lebte mit Gott. Das war's. Deshalb wurde Noah erwählt. Er lebte mit Gott. Punkt. Und darum geht es auch bei uns. Im Alltag mit Gott leben, Jesus nahe sein, auf ihn hören, immer wieder diese Augenblicke finden, wo man stille wird. Ich weiß von mir selbst, dass das gar nicht so leicht ist. Aber dieser Augenblick finden, wo wir stille werden und auf Jesus hören und dann mutig in den Alltag gehen. Darum geht's. Das Highlight ist zu Ende. Der Alltag hat sie wieder. Und während sie vom Berg hinunterstiegen, heißt es, befiehlt Jesus ihnen, sprecht mit niemand über das, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn, also Jesus, vom Tod auferweckt ist. Man könnte nun sagen, warum eigentlich diese Geheimniskrämerei? Was soll das? Was soll das? Der Grund liegt im Zeitpunkt. Die Zeit ist dafür noch nicht reif. Und die Menschen sind es auch nicht. Wenn die Jünger hingegangen hätten und den anderen erzählt, was haben wir Tolles erlebt mit Jesus? Wir haben ihn gesehen. Und dann sagen die anderen, und wir? Wieso waren wir nicht dabei? Das war überhaupt nicht die Zeit. Wenn Jesus vom Tod auferweckt sein wird, dann wird die Zeit sein. Und seitdem ist auch die Zeit, es überall in der Welt bekannt zu machen. Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist der Geliebte Gottes, der Auserwählte, der Christus, der Retter der Welt. Und das soll auch bekannt gemacht werden. Der Retter für alle Menschen. Und auf ihn sollen alle Menschen hören. Jesus braucht keine Fans, keine Bewunderer. Er braucht Nachfolger. Es reicht nicht einfach nur zuzujubeln, sondern mit ihm zu leben, die Wege mitzugehen. Es nicht am Ende besser wissen, als Petrus es getan hat, der meinte, das darf nicht passieren, sondern einfach ihm nachgehen. Hinter mich hat Jesus zu Petrus gesagt. Das heißt, folge mir nach. Das gleiche Wort steht da. Folge mir nach. Hinten, hinter mir. Da gehörst du hin. Und noch etwas soll in dieser Zeit klar werden, nämlich durch Jesus werden alle, die an ihn glauben, selbst zu Söhnen und Töchtern Gottes. Wir werden Söhne und Töchter Gottes durch Jesus. Wir werden Geliebte Gottes. Wir werden Auserwählte Gottes. Und wir werden Leute, die auf Jesus hören. Und die deshalb vielleicht auch etwas zu sagen haben. Ich wünsche uns, dass wir solche besonderen Erlebnisse mit Gott haben. Dann und wann, wenn Gott uns das schenkt, wenn er etwas Besonderes mit uns vorhat. Vor allem aber wünsche ich uns, dass wir das lernen, diesen ständigen Umgang mit Jesus im Alltag. Er ist es, auf den wir hören sollen. Und er ist es, der uns in Gottes Nähe hält und mit Gott in Einklang bringt. Amen.